und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Verdauungscouch, eurem Podcast für fachlich fundierte Diskussionen von Themen rund um Magen und Darm, direkt aus unserer gastroenterologischen Praxis und das alles in leicht verdaulich. Nun, macht es euch gemütlich und lasst uns gemeinsam in die faszinierende Welt des heutigen Themas eintauchen. Heute diskutieren für euch Martin Storch-Starnberg und ich habe euch einen beliebten Gast mitgebracht, Professor Dr. Christian Labenz, leitender Oberarzt und stellvertretender Klinikdirektor an der Uni Mainz. Er ist Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie. Er leitet in Mainz die Leberambulanz, weil es seinem wissenschaftlichen Schwerpunkt entspricht. Und er ist heute schon zum vierten Mal bei uns, also insofern können wir es fast schon die Fettleber-Tetralogie nennen. Lieber Christian, ganz herzlich willkommen auf der Verdauungscouch.
Hallo Martin, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich habe gerade auf eure Verdauungscouch geguckt und tatsächlich ist das Kissen noch ein bisschen eingedrückt, wo ich gesessen habe. Ich nehme also wieder am selben Platz und ich freue mich, dass ich heute mit dir plaudern darf.
Ja, und ich habe, nachdem wir schon wirklich viel über die Fettleber gesprochen haben, wie man das bekommt, was man diagnostizieren kann, wie man es therapieren kann, habe ich uns für heute mal vorgenommen, was wir eigentlich machen können, wenn die Fettlebererkrankung dennoch fortschreitet, obwohl wir sozusagen ganz, ganz viele Maßnahmen durchgeführt haben. Wir haben ja gelernt vor einigen Wochen, dass sozusagen Lebensstilinterventionen und Medikamente unsere beiden Tools sind. Wie häufig spricht denn die Fettlebererkrankung auf die Lebensstilinterventionen nicht ausreichend an?
Ich muss gestehen, im Alltag ist das die überwiegende Zahl. Das liegt aber vor allem daran, dass es für die meisten Betroffenen einfach extrem schwer ist, den Lebensstil wirklich nachhaltig und drastisch zu ändern. Das sieht man im Alltag leider immer wieder, dass die Erkrankung dann doch progredient ist und einfach der Gewichtsverlust auch nicht ausreichend ist. Deswegen, ich würde schon sagen, gefühlt ist das leider die Mehrzahl.
Das heißt, im Prinzip werden wir in den nächsten Jahren sehr, sehr viele Menschen sehen, die sozusagen auf medikamentöse Therapien für Fettlebererkrankungen kommen werden.
Ja, das wird schon eine relevante Zahl, das muss man ganz klar sagen. Es gibt da auch so Modellstudien, die uns voraussagen, dass wir vermutlich 2030 in Deutschland wahrscheinlich 500.000 Patientinnen und Patienten mit Fettleberzirrhose haben werden. Und das sind natürlich noch nicht mal die, die in den Stadien davor sind, sondern ich spreche hier nur von der Leberzirrhose. Also da kann man sich schon vorstellen, da ist schon einiges da, was wir bisher nicht gut erkannt haben. Und da rollt auch noch eine ziemliche Lawine auf uns zu. Also ich glaube, das Thema wird uns noch länger beschäftigen.
Das heißt, da wollen wir hart dran arbeiten, dass gar nicht so viele Menschen in die Zirrhose wandern. Insofern ist so die nächste Frage, wenn wir merken, Lebensstilveränderungen scheitern oftmals an dem, was sie erreichen wollen. Wie oft scheitern denn die medikamentösen Therapieoptionen, die wir aktuell haben?
Tja, um ehrlich zu sein, das kann ich dir nicht haargenau beantworten. Dafür fehlt uns natürlich noch ein bisschen die Datenbasis. Da tue ich mich auch schwer, das stark abzuschätzen. Aber es ist natürlich immer so, die Therapien sind kein Allheilmittel. So ehrlich muss man sein. Das ist nicht wie bei der Hepatitis C, dass wir das Virus damit in 95% oder mehr der Fälle eliminieren und dann hat die Leber Zeit, sich zu erholen, sondern hier spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle. Beispielsweise auch noch leichter Alkoholkonsum ist dazu, wenn man schon metabolisches Syndrom und eine fortgeschrittene Fettlebererkrankung hat, wie ein Brandbeschleuniger. Und da kann dann auch keine Therapie gut gegenhalten. Das heißt, wir werden schon viele Patientinnen und Patienten gut behandeln können mit der schon zugelassenen Therapie, mit dem Resmetirom, aber auch mit all dem, was da noch kommt. Aber es wird auch immer wieder welche geben, die uns einfach durch die Lappen gehen. Das heißt, die wir zu spät erkennen, weil vorher nicht gesucht wurde und die dann schon eine Leberzirrhose haben. Und es wird auch welche geben, die leider trotz Therapie noch eine Leberzirrhose entwickeln.
Das heißt, du sagst, es ist ein bisschen schwierig abzuschätzen, dennoch möchte ich dich so ein bisschen festnageln an dem Punkt, weil es ist ja das, was uns die Patienten auch fragen werden. Wenn ich ein Herzrisiko habe, dann gebe ich zum Beispiel Beta-Blocker oder irgendwelche anderen kardialen Medikamente und habe dann eine Number Needed to Treat, also wie viele Patienten muss ich behandeln, damit einer davon profitiert. Und wir sind oftmals, das unterschätzt man, oftmals im hohen zweistelligen Bereich. Das heißt, viele, viele Menschen nehmen Präparate, damit einer sozusagen profitiert. das akzeptieren wir, weil wir sagen, das ist es wert, den Weg zu gehen. Wie schaut es bei Präparaten im Bereich der Fettleber aus? Ist die Number Needed to Treat im niedrigen zweistelligen Bereich, im mittleren oder im hohen, oder kann man das so noch nicht abschätzen?
Also wir müssen uns hier als erstes die Frage stellen, worüber sprechen wir? Und in den Studien wird immer untersucht, da gibt es zwei Endpunkte und der eine ist, es muss zu einer Verbesserung der Entzündung kommen, also die Steatohepatitis soll weg, ohne dass sich die Vernarbung verschlechtert. Und der zweite Endpunkt ist in diesen Studien immer, dass eine Stufe Vernarbung mindestens abgebaut werden soll, ohne dass sich die Steatohepatitis verschlechtert. Und um dir jetzt hier ein Gefühl zu geben, für das Resmetirom war das so, dass dieser Entzündungsendpunkt, also die Steatohepatitis muss weg, bei ungefähr 16, 17, 18% mehr als Placebo erreicht wurde. Und der Narbenabbau-Endpunkt, also 1 Grad Fibrose weniger, das war 11% mehr als Placebo. Jetzt muss man da natürlich beachten, so eine Studie geht dann über 1 oder 1,5 Jahre und die Erkrankung ist langsam. Wie gesagt, das ist ein Marathon, das ist kein Sprint. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, jeder 10. hat dann da Narben abgebaut, mehr als Placebo. Ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber wir haben natürlich noch nicht die absoluten Langzeitdaten. Ich könnte mir vorstellen, dass das mehr wird, wenn wir länger behandeln. Das ist jetzt für diese Erkrankung ein verhältnismäßig kurzer Zeitraum, den wir da betrachten. Und diese Daten fehlen uns natürlich noch, diese Langzeitbeobachtungen. Und deswegen tue ich mich auch da so ein bisschen schwer, wirklich was Abschließendes zu sagen. Aber was, glaube ich, ganz wichtig ist, wir haben was an der Hand, was bei Patientinnen und Patienten funktionieren kann. Sicher nicht bei allen, aber wir haben da schon einen ganz guten Effekt.
Mit all den Maßnahmen, die wir ergreifen, um die Konsequenzen herauszuzögern oder zu verhindern, geht es ja immer Spätkomplikationen, Leiden und Versterben zu lindern. Mal uns doch gerade nochmal den ungünstigsten Weg, der passieren kann, von ich habe mit 55 im Ultraschall eine Fettleber gesehen. Wie läuft es denn im ungünstigsten Fall in meiner Leber ab, wenn alle Maßnahmen nicht greifen?
Also der ungünstigste Fall wäre natürlich, dass wir dann schon eine Leberzirrhose vorliegen hätten. Also dass das erste Mal nach der Leber geguckt wird, man ist 55 und die Leber ist schon so vernarbt, dass eine Zirrhose da ist. Und dann, wenn eine Leberzirrhose nachgewiesen ist, dann möchte ich als Behandler als erstes einen Status erheben. Also wo stehen wir? Und du hast ja gerade schon gesagt, wir haben den Ultraschallkopf schon drauf. Ich sehe, die Leber ist verfettet. Ich sehe, die Leber ist zirrhotisch. Dann gucke ich mir als nächstes die Milz an. Weil da gucke ich mir an, wie groß ist die Milz denn? Weil wenn die Milz vergrößert ist, dann kann das schon ein Hinweis darauf sein, dass ein Pfortaderhochdruck vorliegt, weil der Hochdruck in der Pfortader ist die Triebfeder für nahezu alle Komplikationen, die durch die Leberzirrhose auftreten können. Und da gibt's ganz viele, das kann beispielsweise die Varizenblutung sein, also die Krampfadern, die in der Speiseröhre oder im Magen oder im ganzen Gastrointestinaltrakt entstehen können, durch den Hochdruck in der Pfortader. Oder das kann beispielsweise auch der Aszitis sein, das Bauchwasser, was ganz typisch ist und ganz viele kennen, sehr belastend für die Patienten. Aber wir haben natürlich auch noch andere Komplikationen, wie zum Beispiel die hepatische Enzephalopathie, also Verwirrtheitszustände, die auftreten können durch Giftstoffe, und hier ist vor allem Ammoniak zu nennen, was aus dem Darm kommt, was die Leber nicht gut verarbeiten kann. Und ich mache das im Alltag natürlich so, neben dem Ultraschall, dass ich den Patientinnen und Patienten Blut abnehme und die natürlich auch gut körperlich untersuche. Hier kann man bei der körperlichen Untersuchung beispielsweise, wenn die Leber sehr krank ist, einen Ikterus sehen. Das heißt, ich gucke meinen Patientinnen und Patienten als erstes immer in die Augen, weil das sieht man dann eigentlich sofort. In ganz schlimmen Fällen natürlich auch an der Haut. Und dann gibt es neben den klassischen Leberwerten wie den Transaminasen oder der alkalischen Phosphatase und Gamma-GT noch ein paar weitere Werte, die mich interessieren, weil die mir einen Hinweis geben, wie krank die Leber ist und wie schlecht sie vielleicht schon arbeitet. Das sind zum einen natürlich die Thrombozyten, Blutplättchen als indirekter Marker für den Pfortaderhochdruck. Und dann bestimme ich immer noch das Bilirubin, das Albumin und den INR bzw. QIK, weil das sind die sogenannten, ich nenne es mal Lebersynthese-Parameter. Die zeigen mir also an, wie gut die Leber noch arbeitet und beispielsweise Albumin bildet. Also das Albumin geht bei fortgeschrittener Erkrankung runter und ist damit ein guter Marker dafür, ob es noch von der Leber adäquat synthetisiert, also hergestellt werden kann.
Jetzt ist so die Zirrhose sozusagen dann schon ein Stadium, in das man am liebsten nicht hineinrutschen möchte. Und du hast ganz zentral herausgestellt den Pfortaderhochdruck als eine der Herausforderungen in der Situation. Ist mit der Zirrhose der Point of No Return erreicht? Sind wir da jetzt an dem Punkt, wo man sagt, jetzt kann man nichts mehr besser machen?
Das finde ich ist ganz, ganz wichtig und auch eine ganz essentielle Frage, weil ich finde, das ist für mich auch super zentral, was die Patientenmotivation im Alltag angeht. Und das muss man klar sagen, nein, es gibt hier kein Point of No Return und vor allem, wenn noch keine Komplikationen, also damit meine ich beispielsweise kein Aszitis oder keine Varizenblutung aufgetreten sind, dann können wir noch richtig viel reißen. Und hier laufen aktuell bei der Fettleber auch große Studien, die sogar untersuchen, ob wir die Zirrhose heilen können. Das heißt, Narben nochmal abbauen können, dass gar keine Leberzirrhose mehr vorliegt. Und ich bin mir sicher, dass wir das in Zukunft sehen werden und Studien hier erfolgreich sein werden. Das ist zwar komplex bei der Fettleber, aber wir haben die ermutigenden Beispiele von der Hepatitis C, wo wir gelernt haben, wenn wir hier das Virus eliminieren und die Leber nicht durch Alkohol oder metabolisches Syndrom noch geärgert wird, dann haben wir, jeder von uns, der Leberzirrhose-Patienten behandelt, gesehen, dass die Zirrhose über die Jahre weggehen kann. Selbige spielt im Übrigen auch für den alkoholtoxischen Schaden eine Rolle. Wenn man hier das Agens, also den Alkohol, weglässt, dann kann sich die Leber hier so erholen, dass Narben abgebaut werden und auch keine Probleme mehr auftreten.
Du sprachst jetzt gerade von Komplikationen, die da so auftreten und erwähnst dann so Pfortaderhochdruck und Aszitis. Was kann denn noch an Komplikationen auf die Leute zukommen mit einer Zirrhoseleber?
Also Aszitis ist ganz häufig und wie gesagt, und was ein ganz wichtiger Punkt ist, das habe ich ja schon angerissen, sind die Varizen. Das sind im Endeffekt Umgehungskreisläufe, die sich wieder eröffnen durch den zu hohen Druck in der Pfortader. Ich habe das ja in der vergangenen Episode auch schon mal die Leberzirrhose verglichen, dass die Leber wie ein Stein wird, also das Blut nicht mehr gut fließt. Und dann staut sich das Blut über die Pfortader in den Magen-Darm-Trakt und auch in die Milz zurück. Und dann können von diesen Gefäßen, die in diese Richtung führen, Krampfadern abgehen, die dann an Magen und Speiseröhre beispielsweise hochziehen. Und wenn hier der Druck zu stark wird, dann kann da leider die Wand reißen und dann gibt es schlimme Blutungen in die Speiseröhre oder beispielsweise in den Magen, die dann sogar akut lebensbedrohlich sein können. Zusätzlich hat die Leber eine ganz große Entgiftungsfunktion. Aus dem Darm treten tagtäglich, auch bei dir, auch bei mir, ganz viele Giftstoffe auf die Leber. Und unsere Lebern sind hoffentlich mal gut drauf. Die filtern das weg und eliminieren das. Wenn die Leber aber krank ist, dann bilden sich diese Umgehungskreisläufe und die Leber entgiftet schlechter. Und dann können leider auch Giftstoffe aufs Gehirn treffen. Und ganz zentral ist da Ammoniak und sind da Entzündungsprodukte. Und wenn die aufs Gehirn treffen, dann kann es zu einer Verwirrung kommen. Und diese Verwirrung nennen wir hepatische Enzephalopathie. Und das kann sogar so weit gehen, dass man nicht mehr weiß, wo man sich befindet. Und im schlimmsten Fall kann man da sogar bis in ein Koma übertreten.
Gottes Willen. Wir starten bei der Fettleber und jetzt sind wir schon beim Koma. Aber ich habe erfreulicherweise von dir gerade gehört, dass man auch im Stadium der Zirrhose, also die Leber ist zum Stein geworden, noch was tun kann. Und ich habe herausgehört, du bist da eigentlich sehr hoffnungsvoll. Was sind denn die Maßnahmen, die da in klinischen Studien gerade getestet werden, wo man sich erhofft, dass die Zirrhose sich nochmal bessern kann?
Wir beide haben ja schon über das Resmetirom gesprochen. Also das ist ein Medikament, was am Beta-Unterrezeptor des Schilddrüsenhormonrezeptors ansetzt. Das wird aktuell auch in der Phase 3 bei der Leberzirrhose untersucht. Da bin ich schon ganz hoffnungsfroh. Die Ergebnisse werden noch ein bisschen dauern. Zusätzlich wurden Medikamente und werden auch Medikamente untersucht, die am GLP-1-Rezeptor binden. Und hier geht man vor allem in den Studien auch noch einen Schritt weiter. Diese GLP-1-Rezeptor-Agonisten kennst du wahrscheinlich über das Semaglutid. Hier gibt es aber jetzt auch noch Medikamente, die weitergehen, beispielsweise wie das Tirzepatid oder auch das Survodutid. Und das sind Medikamente, die noch mit Glucagon reinspielen. Also hier wird es noch stoffwechsellastiger und beispielsweise sitzt auch in der Leber ein Glucagonrezeptor. Und wenn wir das mit ansprechen, haben wir noch mehr Wirkung auf die Leber, was Fettreduktion, Entzündungsreduktion und auch Vernarbungsreduktion angeht. Und hier bin ich ganz hoffnungsfroh, dass ich was zeigen kann. Und es gibt auch noch ganz weitere Ansätze, wie beispielsweise den FGF21-Rezeptor, den man auch ansprechen kann. Und hier wurde tatsächlich sogar im letzten Jahr erstmals eine Studie publiziert, die gezeigt hat, bei der Fettlebererkrankung, dass so ein FGF21-Rezeptor-Agonist dazu führen kann, dass die Zirrhose umgekehrt wird. Also da wurde das erste Mal gezeigt. Dieses Ziel ist bei der Fettlebererkrankung erreichbar. Und deswegen bin ich wirklich sehr hoffnungsfroh. Hier tut sich einiges.
Das hört sich extrem gut an, freut mich auch sehr. Patienten, die verstanden haben, dass ihre persönliche Fettleber nichts mit Alkohol zu tun hat, sind nicht nur erleichtert, dass man sie sozusagen von der Schuldfrage diesbezüglich ein bisschen befreit, aber es kommt meistens postwendend die Frage, dann darf ich ja ein bisschen was trinken. Dürfen die das wirklich? Oder sollte man da sagen, auch in der Situation, wo die Ursache nicht der Alkohol war, jetzt ist leider Schluss?
Da bin ich immer der Spielverderber, da führe ich auch zu langen Gesichtern, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich empfehle absolute Alkoholkarenz. Also es mehren sich die Daten, die ganz klar zeigen, dass auch geringste Mengen Alkohol hier schon schädlich wirken können. Und meine Empfehlung ist leider da immer, man sollte den Alkohol dann doch meiden, wenn man eine fortgeschrittene Lebererkrankung hat.
Das ist natürlich sehr bedauerlich und ich möchte diese Podcast-Folge nicht mit einem so negativen Aspekt enden lassen. Insofern, das fachliche Schlusswort, das möchte ich gerne dir so ein bisschen zurückspielen. Wenn du entscheiden dürftest, wo du 1 Million Euro Forschungsgelder im Bereich der Fettleberwissenschaft anlegen dürftest, welchen Aspekt siehst du als den interessantesten aktuell?
Wenn du mir die 1 Million leihst, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Das finde ich schon mal sehr gut. Also ich glaube, wir werden uns natürlich in Zukunft in individuellen Therapieansätzen befinden. Und das ist, glaube ich, für die Zukunft auch ganz wichtig. Wir müssen den Patienten, die Patientin als Ganzes sehen und auch die Begleiterkrankung mit beachten. Und da wird es Stratifizierungsmöglichkeiten geben, denke ich auch, dass uns KI und Clustering von Faktoren hier helfen werden, wo wir dann einschätzen können, dieser Patient profitiert mehr davon, wenn wir nur eine, ich nenne es mal, nur lebergerichtete Therapie einsetzen, oder dieser Patient profitiert mehr davon, wenn wir eher in Richtung ganzheitliche Therapie gehen. Und ich glaube, wir werden auch viele Therapieansätze finden, deswegen behalte ich die 1 Million Euro, weil ich glaube, wir müssen kombinieren in Zukunft, vor allem wenn es um die Zirrhose geht. Und hier haben wir viele spannende Ansätze, wie beispielsweise über den Schilddrüsenrezeptor mit dem Resmetirom. Wir haben super Medikamente, die da kommen und den ganzen Metabolismus, kann man fast sagen, ändern, wie die GLP-1-Rezeptoragonisten, die dann beispielsweise noch dualen Agonismus haben mit Ansatz am Glucagonrezeptor, wie das Survodutid oder am GIP-Rezeptor noch, wie das Tirzepatid, was wir ja auch schon gut kennen. Und es gibt noch weitere Mechanismen, wie beispielsweise dann auch FGF21-Analoga, die hier auch nochmal in die Leber gehen und in Kombination da wahrscheinlich ziemlich faszinierende Effekte haben werden können.
Das ist ein Exzellent, ist ein ganz freudiges Schlusswort. Es wird einem fast schwindlig vor all den vielen Optionen, die da vor der Tür stehen. Insofern bin ich sehr zuversichtlich, dass es für diejenigen, die von der Fettleber heimgesucht werden, Lösungen geben wird. Lieber Christian, dir ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu plaudern, das Thema Fettleber und heute die ernsthaften Konsequenzen ordentlich medizinisch zu besprechen. Ich möchte mich auch bedanken für die Zeit, die du dir genommen hast und die Zeit, die du für unsere Hörer investiert hast. Bei den Hörern möchte ich mich ganz herzlich bedanken für euer Interesse und ich hoffe, dass es euch sehr gut gefallen hat. Ich freue mich auch über Feedback über unsere Webpage. Da kann man Fragen senden, die wir in nächsten Folgen beantworten sollen. Dieses Tool wollen wir natürlich ganz gerne ausspielen. Ich freue mich, dass Sie dabei waren, wünsche noch einen schönen Tag, was auch immer Sie gerade machen und wünsche mir, dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, herzlich willkommen auf unserer Verdauungscouch. Der Podcast Die Verdauungscouch ist auf allen üblichen Podcast-Plattformen zu hören. Abonniert uns einfach und liked uns, um keine Folge zu verpassen und hinterlasst gerne eine Bewertung. Wenn ihr uns Gedanken mitteilen wollt oder Themenvorschläge für weitere Folgen habt, dann könnt ihr dies gerne auf unserer Webpage unter www.verdauungscouch-podcast.de hinterlassen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bleibt gesund und denkt dran, eine gute Verdauung, die beginnt im Kopf.